Ich lese für die Predigt aus dem Lukas-Evangelium im 22. Kapitel, die Verse 47 bis 53. Jesus fragte seine schlafenden Jünger: Wie könnt ihr nur schlafen? Steht auf und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Und jetzt schließt der Predigttext ein. Noch während Jesus das sagte, näherte sich eine Truppe. Judas, einer der 12, ging an der Spitze. Er kam auf Jesus zu, um ihn zu küssen. Aber Jesus sagte zu ihm: Judas, willst du den Menschensohn wirklich mit einem Kuss verraten? Da verstanden seine Begleiter, was geschehen sollte. Sie fragten: Herr, sollen wir mit dem Schwert zuschlagen? Und einer von ihnen schlug nach einem der Männer, die dem Hohepriester unterstanden. Er hieb ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus sagte: Hört auf damit! Er berührte das Ohr und heilte den Mann. Dann wandte er sich an seine Leute, die ihn festnehmen wollten, die führenden Priester, die Hauptmänner der Tempelwache und die Ratsältesten. Er sagte: Mit Schwertern und Knüppeln seid ihr hier angerückt. Bin ich denn ein Verbrecher? Ich war täglich bei euch im Tempel. Aber dort habt ihr keine Hand gegen mich erhoben. Doch jetzt ist eure Stunde gekommen und die Finsternis tritt ihre Herrschaft an. Amen. Liebe Gemeinde hier in der Friedenskirche und ihr, die ihr von zu Hause aus diesen Gottesdienst mitfeiert, der Zentralrat der Juden klagt über immer mehr antisemitische Gewalttaten in Deutschland. Es bleibt nicht bei Worten und Sachbeschädigungen, sondern die Gewalt richtet sich immer häufiger direkt gegen Jüdinnen und Juden selbst. So sagte der Ratspräsident, also der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, der Zeitung Die Welt. Und ich habe es auf der Website der Freien Presse gelesen, unter dem Datum 27. Februar 2023. Ja, das ist leider nichts Neues. Wir hören immer mal wieder davon, dass Juden und Jüdinnen in Deutschland nicht wirklich sicher leben können. Und viele der Verschwörungsmythen, die im Zusammenhang mit der Pandemie die Runde machten, hatten einen antijüdischen Einschlag. Und so funktioniert das ja eben seit Jahrhunderten. In Krisenzeiten wird immer nach einem Schuldigen gesucht und vorzugsweise wird er gefunden bei denen, die scheinbar so anders sind als wir selbst, vorzugsweise bei den Juden. Irgendwer muss ja eben schuld sein. Als hätte das Dritte Reich mit seinen systematischen Judenverfolgungen und seiner Vernichtung nie gegeben. Wo kommt das nur her? Wie kommt es, dass Männer, die eine Kippa tragen, in manchen Städten in unserem Land angepöbelt und körperlich angegriffen werden? Woher kommt diese Gewalt? Wem haben diese Leute denn etwas getan? Liebe Gemeinde, das fällt mir nicht leicht, aber wir müssen sagen, das kommt unter anderem aus der Geschichte, die wir eben gehört haben. Judas, einer der engsten Anhänger des Jesus von Nazareth, er wird hier beschrieben als der, der Christus verrät. Und so kam es in der Geschichte der Christenheit nicht selten dazu, dass mit Bezug auf diese biblische Gestalt Menschen jüdischen Glaubens immer wieder zu Verrätern abgestempelt wurden. Der Schritt von Judas zu Jude ist eben nur ein kleiner. Wer aber ist eigentlich dieser Judas? Einer von den 12 Männern, das wissen wir alle, so erzählt es uns das Evangelium, die dem Rabbi aus Nazareth nachgefolgt sind. Und dabei muss dieser Judas aufgefallen sein durch seine Leidenschaft für das Reich Gottes. Da brannte sein Herz. Dafür wollte er kämpfen. Jetzt endlich mit diesem Jesus aus Nazareth fängt es an, dieses Reich Gottes Gestalt anzunehmen mitten unter uns. Und deshalb hatte er sich diesem Wanderprediger aus Nazareth auch angeschlossen. Auf ihn wollte er sein ganzes Leben setzen, seine ganze Hoffnung. Und doch, die Bibel erzählt nichts Gutes über Judas. So wie sie über ihn spricht, will wohl keiner mehr mit so einem wie ihm zu tun haben. Woher kommt der ganze Anti-Judaismus mit all seinen schlimmen und schlimmsten Auswüchsen? Nein, er kommt nicht nur aus der Bibel, aber wir müssen sagen, seine Wurzel reicht bis ins Neue Testament zurück, als ob nicht Jesus selbst auch ein Jude gewesen wäre. Und wohl auch ohne diesen Kuss des Judas wäre es zu diesem Offenbarungseid gekommen zwischen den Religionswächtern und dem Christus. Das ist ja immer so, wenn da auf der einen Seite eine mächtige Tradition steht, Gewohntes seit Generationen, heilige Tradition, und dann kommt da einer und verkündigt, ihr wisst, den Alten ist dies und das gesagt worden, ich aber sage euch. Da finden sich immer systemrelevante Mächte, die genau wissen, was zu tun ist, damit alles beim Alten bleibt und die das dann auch tun mit Macht. Und wer, so darf man fragen, ist am Ende wirklich der Verräter? Ein einzelner Küsser? Oder die, die wollen, dass alles bleibt, wie es immer war? Martin Buber, der große jüdische Theologe und Denker, hat es einmal so formuliert: Die große Schuld des Menschen ist, dass er jeden Tag die Freiheit zur Umkehr hat und sie nicht wählt. Die Freiheit zur Umkehr. Jesus wollte jedenfalls nicht, dass alles beim Alten bleibt. Kehrt um, das war ja seine Botschaft und er wurde nie müde, sie zu predigen und sie zu leben. So wie auch der Spruch dieser Woche uns ja daran erinnert, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Umkehr? Nein, das heißt nicht rückwärtsgewandt leben. Wer Christus nachfolgt, soll nach vorne ausgerichtet sein auf die Zukunft, Gottes Reich, seine Zukunft. Darum geht es Jesus und darum soll es auch uns gehen. Und Umkehr heißt, sich daraufhin ausrichten. Gott selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land, singen wir manchmal. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. Ja, so singen wir gerne. Und es macht uns Mut, das zu hören und nachzusprechen, nachzusingen. Doch, liebe Gemeinde, jetzt in dieser Szene, die wir vorhin gehört haben aus dem Evangelium, da ist die Stimmung eine ganz andere. Da treffen wir Jesus am Tiefpunkt seines Lebens. Und es ist ihm gar nicht leicht gefallen, ein Ja zu seinem Weg zu finden, zu Gottes Weg mit ihm. Wir zitieren vielleicht gerne, und es kommt uns leicht über die Lippen, was wir da zitieren, das Ergebnis, das Jesus dann in diesen kurzen, prägnanten Satz fasst, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber wer selber schon mal in so einer Entscheidungssituation gewesen ist, der weiß, welch ein Kampf hinter so einem kurzen Satz wohl immer steht und auch bei Jesus stand. Es war ein hartes Ringen gewesen, so wie es für die meisten von uns eine schwere Entscheidung ist, wenn es darum geht, das eigene Leben loszulassen, einzuwilligen in einen Weg, dessen Ziel darin besteht, dass ich es nicht mehr erleben werde. Da kommen sie also, um ihn abzuholen. Sie kommen schwer bewaffnet und sie sind viele. Und sie kommen im Schutz der Dunkelheit, weil in der Nacht oder am frühen Morgen, da sind wir Menschen wehrloser und schutzloser als sonst. Und wir treffen Jesus, der sich nicht wehrt. Er stellt nur Fragen. Er klagt nicht an, er stellt nur Fragen. Warum der Kuss? Ausgerechnet ein Kuss, ein letzter Kuss. Warum die schweren Waffen? Als ob ich ein Verbrecher wäre. Und überhaupt, warum der ganze Aufzug? Jeden Tag war ich bei euch im Tempel. Da wäre es ein leichtes gewesen, mich in Gewahrsam zu nehmen. Und Lukas schließt die ganze Szene ab, indem er nüchtern und klar feststellt, jetzt also ist es soweit. Das, so sagt Jesus, ist eure Stunde. Jetzt tritt die Dunkelheit ihre Macht an. So ein Satz in einer christlichen Predigt. Gibt es denn gar keine Hoffnung mehr? Sollen wir nicht Hoffnung verkündigen, Mut machen, Evangelium, frohmachende Botschaft? Wo ist die hier, wenn Jesus sagt, jetzt tritt die Dunkelheit ihre Macht an? Jesus wehrt sich nicht, er willigt ein. Er willigt ein in diesen Weg. Und wer ein Warum hat, der erträgt wohl auch fast jedes Wie. Doch, auch davon lesen wir, Jesus ist nicht allein, er hat Freunde um sich. Und diese Freunde, auch sie sind bewaffnet. Sie haben die Worte Jesu noch im Ohr. Und auch das ist ein Wort, über das ich bisher immer hinweggelesen habe und ihr vielleicht auch, Lukas 22, 36, wer nichts anderes hat, so sagt Jesus, soll seinen Mantel verkaufen und sich dafür ein Schwert besorgen. Und das Schwert nutzen sie jetzt. Einer schlägt zu, zieht sein Schwert und trifft nicht ganz. Nur ein Ohr hat er erwischt. Er, der vorhin noch zu denen gehörte, die da geschlafen haben, als Jesus gerungen hat, er ist nun hellwach und froh endlich was tun zu können, das vielleicht auch auszugleichen, dass er vorhin geschlafen hat. Wir sind ja auch noch da, scheint er zu sagen. Jesus, du bist nicht wehrlos, da geht noch was, da ist noch Hoffnung, vertrau auf uns. Doch Jesus geht dazwischen. Hört auf damit. Und im Matthäusevangelium lesen wir an dieser Stelle, lege das Schwert aus der Hand. Und liebe Gemeinde, wenn in dieser Geschichte, in dieser traurigen, erschütternden Geschichte, irgendwo ein Funke Hoffnung aufblitzt, dann ist es für mich genau hier an dieser Stelle. Jesus macht nicht mehr mit. Er spielt das Machtspiel nicht mehr mit. Kann sein, dass das nicht klug ist. Dass das ihm und seinem Leben nicht dienlich ist. Dass es gegen alle Logik ist. Und ganz gewiss, mit so einer Haltung kann man keinen Krieg gewinnen. Damals nicht und heute auch nicht. Kann sein, dass es Waffen braucht, um zu verhindern, dass ein ganzes Land von der Landkarte verschwindet, so wie es Waffen brauchte, um zu verhindern, dass Deutschland damals vor 80 Jahren noch mehr Unheil anrichten konnte. Aber wie in der Physik Druck immer Gegendruck erzeugt, so führt wohl auch im realen Leben Gewalt immer zu Gegengewalt. Das Gleichgewicht des Schreckens, das ist doch kein Friede. Jesus sagt, hört auf damit. Und er sagt es zu denen, die ihn verteidigen wollen in bester Absicht. Legt die Schwerter aus der Hand, rüstet ab, nicht immer weiter auf. Jesus gibt uns damit ein Beispiel. Sein Freund mit dem Schwert in der Hand, wie mögen diese Worte seines Meisters auf ihn gewirkt haben? Jesus heilt statt zu verletzen, belebt statt zu töten. Und zwar einen von denen, die gekommen waren, ihn zu verhaften. Einen, der Teil hat an dieser Macht der Finsternis. Wo gibt es in dieser Geschichte von Verrat und Verhaftung, von Gewalt und Unrecht, das die Macht übernimmt? Wo gibt es hier Hoffnung? Ich kann es nur noch einmal sagen, an dieser einen Stelle erkenne ich sie. Jesus macht nicht mehr mit, auch wenn es ihn was kosten wird, auch wenn es ihn alles kosten wird. Der Weg wird lang sein, den er zu gehen hat. Er wird schwer sein. Er wird ihm alles abverlangen und mehr als alles. Und doch ist genau das der Weg, der mich hoffen lässt. Der Weg, der in diese Dunkelheit hineinführt, aber eben auch durch die Dunkelheit hindurch. Auch wenn wir das zunächst erst einmal nur hoffen. nur hoffen, dass dieser Weg in die Dunkelheit hinein auch der Weg aus der Dunkelheit heraus sein wird. Durch Leid und Krieg zum Frieden. Jesus macht nicht mehr mit. Und genau so nährt er die Hoffnung, dass hier auf der Erde nicht alles so bleibt wie immer. Dass das Recht des Stärkeren, und sei es auch der Tod, nicht für immer gilt. Und dass die Herrschaft der Finsternis nicht für immer währt. So nährt Jesus die Hoffnung, dass es ein Auferstehen geben wird, trotz aller Niederlagen, und ein Osterlicht, trotz aller Finsternis. Amen.